225. Ja. Also die Zahlen sind in, wenn ich mich jetzt nicht irre, in vier Bücher aufgeteilt. Und braucht ihr jetzt nicht nachschlagen, das könnt ihr zu Hause nachforschen, ist überhaupt nicht geistlich wichtig jetzt gerade. Es sind vier Bücher, bin ich mir recht sicher. So ein, und ich denke, wir werden immer ein Buch machen und dann würde was dazwischen. So. Aber vielleicht ist es für euch langweilig, ich weiß nicht. Ich denke nicht, aber kann ja sein. Für mich ist es echt ein Schatz und ein Segen. Brauchst du einen Übersetzer? Für mich ist es echt ein Segen, so ein, durch Psalms hier zu gehen, einfach nur allein bei, weil es mein Gebetsleben irgendwie in tiefere Bahnen bringt. So, und auch meine Anbetung, mein Lobpreis irgendwie kostbarer macht. So, weil ich in meinen Gebeten selber irgendwie mehr und mehr Tiefe kriege, je mehr ich die Psalmen durchforsche. So, und es bleibt nicht mehr nur bei simplen Jesus, segne heute den Tag und so weiter, ne? Und segne den und den und errette den und den und nutz mich, wenn du willst, sondern man kriegt einfach ein anbetendes Herz, ne? Und ein Gebet, Lobpreis, Psalm, ne? So ein, das sind Gebete mit wirklich Feuer und Leidenschaft. Das ist nicht nur irgendwas Dahingesagtes, irgendeine Formel, so, die man ernst meint, so, sondern hier geht es wirklich um eine Gegenwart in Gott und mit Gott. Um ein Erwarten, dass Gott antwortet. Ne? Das ist nicht nur ein einfaches Gebet, sondern du kannst dir sehen, dass ein wahres Gebetsleben, ein Lobpreis, ein Gott erheben, das ist ein Gebet, das wirklich mit Gott präsent ist gerade. Ne? Und ich erlebe das oft in mir, dass ich bete und nicht erwarte, dass Gott redet. Ne? Sondern ich habe das innere Bedürfnis, die Trockenheit mit Gott zusammen zu sein und ich suche seine Nähe, ne, und ich komme ins Gebet. So, aber irgendwie bin ich zu abgelenkt oder weiß ich warum, ne, so, dass ich nicht bleibe. Aber Gott sagt, wer mich sucht, der wird leben. Ne? So, wer ruhig ist und still vor mich kommt und wartet, ne, dass ich rede, so, und der wird gesegnet seine Antwort kriegen. Und ich finde es so schön, jetzt durch die Psalmen zu gehen, weil es so eine Tiefe hat und so viel Leidenschaft und so viel Liebe für Gott. Weil man merkt hier bei David, wenn er betet, und das sind alles nur Gebete, die er mal gebetet hat und aufgeschrieben, dann wurde es in Lieder verfasst. So, aber hier an dem Verfassungsdatum, wo er da saß in der Situation und das geschrieben hat, ne, das gesagt hat zu Gott, das ausgeschrien hat zum Teil und geweint oder sich gefreut hat und gejubelt in seinem Gesang, ne, in seinem Gebet mit Gott da. Da siehst du einfach, wie viel Zeit er mit Gott verbracht hat schon. Weil er kennt Gott von so vielen Seiten und von so einer Tiefe her, hat so eine Vertrautheit, ne? So, du merkst einfach, oh, er hat schon oft vor Gott gewartet. Er hat schon viel nachgesinnt über das Wort und hat gesagt, erklär es mir, ne? Wir haben heute sehen, lehre du mich. So, oft hat sich Gott ihm bewiesen, als dieser große Gott. Ne? Und egal, und David war in schlimmeren Situationen, als ich hier war. So. Aber trotzdem habe ich auch viel geweint schon in meinem Leben. Ne? So. Aber trotzdem, du siehst einfach so, er ist wirklich mit Gott zusammen. Ohne Neues Testament. Ohne dass Jesus für seine Sünden gestorben ist. Ohne eine Gemeinde voller lebendiger Leute. Sein Haufen um ihn herum waren Menschen ausgestoßene. Ne? Und er hat sie zwar bestimmt gelehrt in die Wege Gottes, so, aber ich glaube nicht, dass alle da voll die Anbeter waren wie er. Auch Israel zu der Zeit war eher weg von Gott als mit dem Herzen bei Gott. Haben ihre Facette gemacht, so ihr äußerliches Beten, zum Gottesdienst gehen, alle Rituale halten, die Gesetze und Satzungen laut jedenfalls beachten und leise nicht. Ne? So, sie waren gute Juden. Heute würden wir sagen, bei uns gute Christen. Ne? Aber da waren nicht viele da, die mit Gott wirklich persönlich Gemeinschaft hatten. Und das ist nun mal der große Unterschied zwischen Leben und Totenglauben. Ne? Deswegen, wir gehen durch die Zeilen und ich meine, da ist nicht, manchmal ist was echt Neues für mich und manchmal wiederholt sich alles irgendwie. Aber trotzdem, wenn ich dann an mein Gebetsleben denke, ganz privat oben, ne, oder überall, wo auch immer, so, dann wiederhole ich mich da auch ständig. Ne? Immer und immer wieder das Gleiche bete ich. Ich habe immer und immer wieder die gleichen Probleme, weil im Endeffekt läuft es auf Angst hinaus. Und das ist nur ein Wort. Egal wie die Umstände sind, die sind unterschiedlich, aber ne, dieses Gefühl, das dich so beeinflusst, das ist das Gleiche. Freude, Frieden, Angst, Wut, ne, Zorn, Verzweiflung, kein Vertrauen oder Vertrauen. Ne, so ein, von daher bete ich immer die gleichen Sachen, aber mit anderen Worten. Und ich finde es so schön, heute ist es nicht wie ein Lied geschrieben, sondern wir dürfen teilnehmen. Im David sein Nacht- oder Taglager ist mir wurscht, aber jedenfalls, wir dürfen stille Zuhörer sein von David, wie er mit Gott redet. Als ob wir Gott wären. Wir dürfen mit dabei sitzen und diesem Mann Gottes zuhören, wie er mit Gott redet, ne? Wie er mit sich selbst redet. So, und es ist heute so ein, fast wie so ein Drama, so, und erst redet er mit sich selbst, zu seiner Seele, ne? So, und dann erinnert er sich irgendwie wieder an, wie toll Gott ist, dann redet er zu Gott und dann fängt er wieder an, zu sich selbst zu reden und so geht es immer weiter. Ne? Also sitzt neben David und betet mit. Zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, ich vertraue auf dich. Dann machen wir erstmal halt den Psalm, wenn wir das sehen. Dreimal sagt er, vergib mir meine Sünden. Also hat er gerade Mist gebaut. Ne? So. Und es muss schlimm sein, wenn er das so oft sagt. So ein und er ist mal wieder im Trouble mit anderen, die ihn ankragen wollen. Also es läuft gerade nicht wieder nicht rund in seinem Leben. Da ist kein Frieden, da sind Ängste und Nöte und Sorgen und Verzicht auf Luxus oder sonst was. Da sind Fragen, große Fragen, die wir alle kennen, ne, in seinem Leben gerade in diesem Moment. Keine Antworten. So, da scheint es, dass Gott weit weg ist, obwohl er immer nah ist. Ne, so, und da ist er jetzt in der Situation. Also es Er ist echt gebrochen und er ist echt am Boden und am Ende. Das werden wir zum Schluss dann sehen, aber ich muss es schon mal sagen, sonst macht es keinen Sinn. So, ne? Also er ist wirklich fertig. Ne? Aber er weiß, wer Gott ist. Und er hat Gott oft genug geprobt. Ne? So, und er weiß genau, dass er ihn liebt und zu ihm steht. So, und deswegen, er steht zu ihm und sagt, zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele. Und das sagt er auch zu sich selbst, weil er sagt, Gott, meine Seele bringe ich zu dir. Ne? Und die Seele, das bin ich. Das ist das, was im Himmel dann ewig bleibt. Ne? So, das und Gott möchte unsere Seele haben. Ne? Und der muss sich selbst seiner Seele erinnern. Ne? Sich selbst sagen, guck auf Gott. Du sitzt hier unten echt in der Scheiße, sag ich mal. So, aber heb deine Augen hoch. Ne? Und das muss ich mir doch auch oft sagen, oder? Momentan ist für mich eine schwere Zeit. So, ich bin eigentlich nur am Kämpfen. Weiß gar nicht mehr, wann der letzte ruhige Moment war. Trotzdem habe ich parallel dazu den Frieden mit Gott und seinen Reden. So, deswegen gehe ich da durch. Aber trotzdem ist es echt eine harte Zeit. Eigentlich möchte ich die ganze Zeit heulen. Also wenn mich jetzt mal sagt, zu so, Stefan, wein mal, dauert es nicht lang, dann könnte ich weinen. So. Und gerade in solchen Zeiten muss ich mir auch selber sagen, Mensch, guck auf Gott. Geh jetzt zu Gott. Ich erhebe meine Seele nicht zu Menschen und ich erhebe meine Seele und mein Problem und meine Gefühle nicht in irgendwelche weltlichen Lösungen, sondern ich gehe zu meinem Gott. So, weil da bin ich geborgen, da bin ich sicher und der versteht mich. Der hat eine Lösung. Also muss ich selber mich überreden, zu Gott zu gehen. Aber das Schöne ist, dass David sich hier ganz klar ist und wir auch in den Situationen, sobald ich auf Gott sehe und zu ihm komme und ihm nahe, da werde ich nicht gedemütigt, sondern ich werde erhoben. Und wie weit hoch kann man denn kommen als Mensch, als bis zum Thron Gottes im Himmel, der Himmel, über den Himmel? Ne? So, also wenn ich vor Gottes Thron komme, dann bin ich erhoben. Und er ist unser Vater, unser Papa, sagt er. Ne? Er möchte nicht nur für uns sorgen wie ein Vater, sondern er möchte uns auch lieb haben und umsorgen, wie ein Papa das tut. Ne? Er verweigert nie, wenn wir kommen. Und manchmal denkt man, Gott hat mich verlassen oder wird Gott mich jetzt verlassen oder wird er den Geist von mir nehmen oder wird alles aufhören jetzt, ne, und er kann mich nicht mehr gebrauchen. Trash, ne, hat sein Ding erfüllt und fertig. So, oder werde ich denn nie aus dieser Sünde rauskommen? Ne? Irgendwie fühle ich mich so hilflos. Und ich gucke mir selber zu und denke, was machst du da, Spieler? Ne? So, weißt du, man ist oft, und dann kommt Satan, wenn man Jesus nachfolgt und sagt, du bist nichts. Gott, bilde dich nicht mehr. Du bist jetzt am Ende. Das ging eine ganze Zeit gut, aber jetzt ist fertig. Du bist nicht wert. Gott will dich nicht mehr halten. So, du bist selber das Schlechteste vom Schlechtesten. Du selber hast dich schon lange entschieden, nicht mehr Gott zu folgen. Ne? Folgst du denn überhaupt noch Gott nach? Bist du denn überhaupt noch auf seinem Weg? Ich glaube, du bist schon lange abgekommen, oder? Und bildest dir das nur ein. Ne? Wir kennen Satan, wie er redet. So, ne? Und dann müssen wir uns erheben und zu ihm kommen und sagen, nee, du bist der, der du bist. Und das ist doch das Schöne, oder? Weil du oder ich, ne, wir dürfen nicht so stolz sein, dass wir denken, dass wir die Ersten sind, die Gott loslässt. Dass wir so besonders sind, dass wir die Ersten sind in der Weltgeschichte, wo Gott sagt, dich verlasse ich. Du bist mir nicht mehr wert. Zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, ich vertraue auf dich. Ich habe das oft gelesen in der Bibel, aber ich habe das auch oft in der Welt gesehen, auch unter Christen zum Teil. Manche sagen, dein Gott, bete mal oder mach mal zu deinem Gott. Ne? So, bete mal für mich. Also jetzt nicht unter Christen, sondern ne, so mein Ma zum Beispiel sagt immer zu mir, bete mal für mich oder so, ne? Geh mal zu deinem Gott. Ne? So und frag mal. Oder so. Ne? Wo ganz klar ist, es ist nicht ihr Gott, sondern es ist mein Gott. Ne? Und es muss uns klar sein, das ist unser Gott. Und ich habe es heute gelesen, Jesaja und Jeremia, ja, Jeremia habe ich heute eine Menge gelesen und es ist so schön, weil Gott immer wieder sagt, ich habe es irgendwie, aber ach, ich finde es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so schnell. Weil Gott immer wieder sagt, ich bin dein Gott. Er schämt sich nicht für uns. Er schämt sich nicht zu sagen, ich bin dein Gott und du bist mein Kind. Zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele, mein Gott, ich vertraue auf dich. Und gerade in den schweren Zeiten, da wo man eigentlich von außen her und von innen dieses Chaos, ne, und von den Gedanken und so und denkt so, wie sollen da irgendwie sich irgendwas noch verbessern oder ändern? Ne? Also gerade in den Situationen ist es wichtig, dass wir uns erinnern, zu Gott zu kommen, zu sagen, ich vertraue auf dich. Weil auf wen kann ich vertrauen? Ich lege jetzt mein Leben und die ganze Sache einfach in deine Hand und bin naiv wie ein Kind und spiele. All meine Sorgen, all meine Last bringe ich einfach zu dir, lege sie dir hin und gehe fröhlich weiter. Ich mache dir jetzt die Arbeit, Jesus. Und das ist doch schön, weil Jesus hat genau das uns befohlen. Und das war ein Befehl, weil er weiß, dass wir nicht tragen können. Das ist kein Wohlgeruch. Er hat so gesagt zu uns, all eure Sorgen und all eure Last werft auf mich. Ich werde die tragen, denn ich bin, macht mir Sorgen um euch. Ne? Er ist der Einzige, der unsere Lasten tragen kann. Und es ist doch schön, dass Jesus uns das befiehlt. Ne? So. Also kann ich als Mensch, als wiedergeborener Mensch zu meinem Gott kommen und sagen, what happens? Was auch immer passiert, so soll es sein. Hier, und jetzt mache ich mir keine Sorgen mehr. Ja, das ist dumm in der Welt, natürlich. Ne? Das ist naiv und blöd. So in der Welt, wenn man ohne Gott ist, dann hat man einen Menschen, dann muss man denken, dann muss man tun, dann muss man sein Leben selbst kontrollieren, selbst für sich sorgen, selbst mit seinen Problemen handhaben und so weiter, ist logisch. Wenn man was nicht weiß, muss man selber gehen und eine Antwort finden. Kommt man selbst nicht klar, muss man zum Psychologen oder zum Arzt. Ne? Aber nicht für uns, weil wir sind ja die klugen Dummen. Wir sind ja die, die alles den Schöpfer hinlegen. Und das ist schön, oder? Ich kann kommen und sagen, all meine Sorgen, hier hast du. Und jetzt kümmere ich mich erstmal nicht mehr drum. Sondern ich verschwende meine Zeit lieber, oder nicht verschwenden, aber ich verbringe meine Zeit lieber damit, dich zu preisen dafür, dass du das lösen wirst. Und ja, das ist ein bisschen unselbstständig. Aber genau das will Gott ja. Das ist ja das Demütigen. Das ist ja das Gott höher achten als sich selbst. Die Gottesfurcht. Dass man sich demütigt und sagt, ich brauche Hilfe. Ich kann mir selbst nicht helfen. hilf mir. Weil du bist stark und du bist weise und du kannst das. Das ist Demut, oder? Und für mich ist das echt manchmal schwer gewesen, weil ich bin Mann. Also ich sorge gern für mich, ich mache das gern. Ne? Und dann geht das. Und wenn es nicht geht, dann waren die anderen dran schuld. So, ne? Oder Pech gehabt. So, ne? So, aber nee, Gott will das. Deswegen hat der Männer vielleicht auch eine Leitung gesetzt, Gemeinde. Wir müssen uns demütigen. Wir müssen sagen, ich kann es nicht. Mach du. Ne? Frauen sind da schon ein bisschen demütiger als wir. Ne? Ich auch. Ich habe nur gewartet. Lass uns lieber weiterlesen, es gibt Krieg hier. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Und ich finde das schön, weil er sagt, zu dir erhebe ich meine Seele, mein Gott, ich vertraue auf dich. Und im gleichen Atemzug sagt er, lass mich nicht zu Schanden werden. Na was denn nun, vertraut er nur oder vertraut er nicht? Ne? Weil warum kommt er denn jetzt mit einer Bitte, die er eigentlich schon beantwortet hat? Dir kann ich vertrauen, du lässt mich nicht zu Schanden werden. Ne? Aber das ist doch schön, oder? Dass Gott zu uns sagt, er versteht uns, wir sollen kommen, wie wir sind. Er versteht unsere Schwachheit. Er wurde auch in einem versucht. Ne? Ich soll mit Bitten und mit meinem Flehen zu ihm kommen. Ich darf in der Gemeinde lachen, aber ich darf in der Gemeinde auch weinen. Ich darf zu einem Bruder gehen und mitweinen. Und das ist eine Ehre, dass ich zu euch kommen kann, wenn ihr schwach gewesen seid oder schwach seid oder ne, gerade nicht auf Gott kommen könnt, traurig seid, schwere Umstände habt und ihr weint, dass ich nicht kommen muss mit Bibelversen und sagen muss, gucke hier und das und jetzt guck mal wieder auf Gott zu, ne, sondern dass ich bei euch sitzen darf und mittrauen kann. Ne. Gott versteht das, wir sind schwach. So, wir sind Menschen. Und ich finde das so schön, weil er sitzt dann und ich kenne das. Ich bin in der Situation gerade, ich vertraue auf dich. Ich weiß, wer du bist. Und trotzdem ist dann diese Umstände, ne, die einen plagen, so dieses Zerreißen innerlich. Und dann Vers 3. Ah, nee, bete Heilige Geist ziehen. Gar keiner wird zu Schanden, der auf dich hat. Ja. Ich komme zu Gott und sage, bitte hilf mir in dem und dem. Oder ich habe Angst bei dem und dem. Und Gott kommt sofort und redet meistens so und redet dann, ach Quatsch, ne? Du hast die Wahrheit auf einmal. Es geht weiter, beruhig dich. Ne? Alles ist okay. Guck nicht auf das Zeitliche, guck nicht auf das Begrenzte, sondern guck auf mich. Ich weiß, was hinter diesem Berg kommt. Gar keiner wird zu Schanden kommen, der auf dich harrt. Zu Schanden werden die ohne Ursache treulos handeln. Vers 4. Herr, zeige mir deine Wege. Lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott meines Heils und auf dich harre ich alle Zeit. Wie im Neuen Testament. Da ist ein Mann umgeben von Religionen, von Götzen, von Halbherzigkeit. Aber da ist ein Mann und der von Kindheit auf hat er diesen Glauben, diese Beziehung mit seinem Schöpfer. Und dieser Mann steht da in dieser Zeit, wo ich nicht leben möchte, so ein und der weiß genau, du bist da und du bist lebendig und du bist groß. Lehre du mich. Ja. Weil die Leiter hier, die lernen in der Synagoge oder sonst wo, die haben keine Ahnung von dir. Da kenne ich dich schon besser. Ich höre die Schrift im Tempel und dann sinne ich drüber nach und vergesse nicht. Und du erklärst mir. Lehre du mich. Herr, zeige du mir deine Wege. Ich möchte, dass du redest. Ich suche mir nicht meine eigenen Wege. Ich warte nicht auf Zufälle. Ich gehe nicht blind, sondern ich möchte laut und klar wissen, dass du mir einen Weg zeigst. Und ich frage danach. Und das ist ein gesegnetes Leben. So, ne? Das wissen wir. Ich kenne Zeiten in meinem geistlichen Leben, wo ich einfach laufe oder zu müde bin, um Gott reden zu lassen. Dann suche ich Antworten in Büchern oder bei Freunden, Geschwistern oder sonst wo. Aber ich kenne auch die geistlichen Zeiten, wo ich beständig auf den Herrn hoffe, alle Zeit, und sage, ich bin jetzt hier und jetzt komm. Erklär du mir das. Ich muss das jeden Mittwoch und jeden Sonntag machen, weil ich fange an, die Bibel zu lesen. Wenn ich mich auf Gottesdienst vorbereite, das ist jedes Mal so. Ich denke, Tja, was soll ich denn da jetzt sagen? Also ich verstehe das schon, aber irgendwie spricht mich da nicht, manchmal springt mich ein Vers an oder so, ne? Aber meistens denke ich so, das hat man alles schon, was soll ich da sagen? Keine Ahnung, ne? Oder was meinst du denn damit? Verstehe ich überhaupt nicht. So, und ich kenne diesen Segen, der da drin ist, vor Gott zu sitzen und zu sagen, sei du mein Lehrer. Erklär du es mir. Herr, ich bin hier in einer Situation und ich will deinen Weg finden. Ich will nicht einfach, ne, und das habe ich schon oft gehört, geh einfach, wenn du in Jesus bist, dann wirst du schon, ne, oder entscheide dich einfach und mach, was du willst, sozusagen, weil Gott gibt dir ins Herz, was du, ne. So, und ich halte da persönlich nicht von. Manchmal ist es dran, okay, aber im Allgemeinen, glaube ich, ist es der falsche Weg. Sondern ich bin eine neue Schöpfung, ich habe meinen Heiligen Geist. Und er ist mir nur gegeben, um mich zu lernen und zu leiten und zu trösten. Also suche ich Trost, gehe ich in erster Linie nicht zu meiner Frau meistens. Sondern ich gehe zum Herrn. Weil manche Sachen, die ich meiner Frau erzählen könnte, würde sie auch traurig machen. Oder verletzen. Oder sauer werden auf andere Leute. Oder so, ne? Wenn mich jemand verletzt hat. Sondern wenn ich was nicht verstehe, gehe ich nicht zu meinem Pastor zuerst. Oder liest meine Studienbibel, wo ein paar Sachen drin sind. Sondern ich mache mal ein Video auf, wo kein Kommentar drin ist. Und ich sage, erklär es mir, ich will es wissen. Was meinst du dazu? Herr, zeige mir deine Wege. Herr, und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit. Erklär du mir, was richtig ist und was falsch ist. Und lehre mich, denn du bist der Gott. Du bist der Gott meines Heils. Und ich habe heute, bin jetzt ein bisschen rumgedüst durch meine Bibel und in Amos habe ich was Schönes gefunden. Amos 5, Vers 4, ich lese es mal vor. Denn so spricht der Herr zum Haus Israel. Sucht mich, so werdet ihr leben. Ist schön, oder? Das sagt Gott zu uns so. Suche mich und du wirst leben. So. Oder geh deine eigenen Wege und hilf dir selbst. Such das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Dann wird der Herr so mit euch sein, wie ihr es immer sagt. So spricht der Herr, der Gott, der Herrscher und der Herrscher. Such mich und du wirst leben. Denn du bist der Gott meines Heils und auf dich harre ich alle Zeit. Gedenke, o Herr, an deine Barmherzigkeit, Vers 6, und an deine Gnade, die von Ewigkeit her sind. Gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend und an meine Übertretung, gedenke aber an mich nach deiner Gnade, um deiner Güte willen, o Herr. Ich finde das so schön, weil es ist doch wie im Neuen Testament, oder? Die Beziehung, die David hatte mit Gott. Er kommt zu Gott und sagt, gedenk nicht mehr an meine Sünden, sondern deine Gnade und deine Güte. Vergib mir. Ne? Um deines Namens willen schon. Was denn? Gedenke an mich. Denk an mich. Denk an mich in Barmherzigkeit. Hilf mir. Segne mich. Schenk mich. Denk an mich in Gnade bitte. Nicht in Zorn, nicht in Wut. Diese Gnade und die Barmherzigkeit, die von Ewigkeit her schon ist. Gedenke bitte nicht an die Sünden meiner Jugend, sondern gedenke an deine Gnade. Und genau das sagt das Neue Testament doch zu uns und das Alte, wie wir gerade sehen. Sagt, in der Gnade müssen wir gehen, sagt Paulus. Immer und immer wieder wiederholt er sich. Alle Gemeinden müssen es irgendwie hören. Aber je weiter Paulus wuchs in seinem Leben, du kannst es richtig beobachten, mit der Zeit hat er immer mehr Bewusstsein bekommen dafür, dass er einfach nur Mensch ist. Sünder ist, schwach ist, dumm ist, Angst hat. So dass er wirklich angewiesen ist auf diese Gnade von Gott. Ohne die kann er es nicht schaffen. Und Gott schickt ihm ein paar Sachen. Wissen wir, irgendwas, wo Paulus das wegbetet und sagt, nimm das von mir, nimm das von mir, nimm das von mir, das hält mich nur ab. Ich muss stark sein, ne? Wo Gott dann irgendwann zu ihm sagt, so, hey Paulus, nö, lass ich. So, lass dir an meine Gnade genügen. Und dann folgt er und sagt, ja, ich rühme mich jetzt mehr an meinen Schwachheiten. Ja, weil er was gelernt hat. Er hat gelernt, so dass er schwach werden muss, Weil wenn wir schwach unsere Schwachheit erkennen und wissen, dass wir schwach sind, uns allein nicht auf die Reihe kriegen, so, dann sind wir auf den Knien und wir geben mehr ab. Wir lassen mehr den Heiligen Geist tun. Wir lassen mehr Gott tun. Wir müssen schwach werden. Und ich bin so dankbar, dass Gott der Sünden meiner Jugend nicht mehr gedenkt. Auch den Gedanken nicht, die ich hatte. Die Taten nicht. Die Orte, wo ich war. So, die Menschen und all das. So, ne? Ist alles weg. Und dass er auch nicht nur das Vergangene beseitigt, ne? Sondern auch das, was in der Gegenwart gerade ist. Ne? Der gedenkt nicht an den Sünden meiner Jugend und an meine Übertretung, gedenke auch nicht. Denk aber mich in deine Gnade. So. Ist vergeben. Der Herr ist gut und der Herr ist gerecht. Darum weist er die Sünder auf dem Weg. Er weist nicht die Heiligen auf dem Weg, die tollen Superchristen, ne, die über den Boden schweben können, weil sie so viel Glauben haben, die über das Wasser gehen, einbeinig, mit Handstand, ne, die nicht nur Berge, sondern ganze Kontinente versetzen mit ihrem Glauben. Ne, so ein, nee, was hat denn Jesus auch beobachtet? Ne? Die Geschichte kennen wir 1000 Mal, aber wir müssen sie, glaube ich, 1 Million Mal hören, damit wir uns da reinversetzen und klar wird, das sind wir. Ne? Dieser Zöllner und dieser Superchrist, Pharisäer da, ne, im Tempel. Ne? Der Pharisäer, ich bin toll, ich halte alles, ich bin schick, ich bin heilig, ich bin laut, ich bin klar, ich gebe Geld, ich bin wunderbar. Ne? Ich gefalle Gott, ich mache alles nach Plan. Ne? So. Und dann dieser Zöllner, der alle nur ausraubt und nur mit Gesindel zusammen ist. Ne? So ein Betrüger. Der aber auf dem Boden kniet in seinen Lumpen und sich an die Brust schlägt und sagt, sei mir Sünder gnädig und mehr kriegt er nicht raus. Ne? Dieser Pharisäer, dieser Superchrist, der da steht und den Sünder anguckt und sagt, na zum Glück bin ich nicht so, hast du mich nicht so gemacht wie der. Ne? So. Nee, sondern ein Mensch, der gebrochen da ist und weiß, ich bin schwach. Ich bin einfach nur ein Sünder. Aber ich suche dich, bitte verlass mich nicht. Nimm mich an. Und genauso ist hier. Um deines Namens willen, Herr, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. Der Herr ist gut, Vers 8, und gerecht. Darum weist er die Sünder auf den Weg. Und Gott leitet uns auf den Weg. Den Hochmütigen, den demütigt er, aber den Demütigen, den erhebt er. Er leitet die Elenden in Gerechtigkeit. Nicht die Reichen, nicht die Schönen, nicht die gut singen können oder gut sprechen. Nicht die vornehm sind und ein Papier haben, gucke, das bin ich. Ne? So, nee, die Elenden, die Loser der Welt. Das sind die, die auch in der Gemeinde oft, die Schwachen halt. Ne? Vielleicht bist du das, ich bin es auf jeden Fall gerade. Aber er leitet uns. So, die Elenden leitet er in Gerechtigkeit, in Jesus. Er ist unsere Gerechtigkeit. Und er lehrt die Elenden seinen Weg. Und ich habe das schon 1000 Mal gesagt. Und ich werde es noch 1 Million Mal sagen, hoffe ich. So, weil ich muss mir das immer wieder sagen, mich erfreut. Ne? So, weil, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ich sage es heute 2 Mal. Gott erwählt den Dummen und den Schwachen, hat er gesagt. Ich erwähle den Dummen und den Schwachen, um den Starken und Reichen der Welt zu zeigen, wer ich bin. Dass ich Gott bin. So. Den Elenden, den Lehrter, der zu Gott kommt und sagt, ich weiß nichts über dich, obwohl ich schon so viel gehört habe. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob ich in allem richtig bin. Also falls was falsch ist, dann drehe das und mach das gesund. Der Elende, der da sagt, ich bin arm, du bist reich, du willst beschenken, mach mich reich. Ja, mit deinem Reichtum. Alle Pfade des Herrn, Vers 10, sind Gnade und Wahrheit. Ich liebe das so. Alle Pfade, jeden Weg, den der Herr geht, ist Gnade und Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, Jesus Christus. Ich bin die Wahrheit. Alles, was ich tue, alles, was ich anfasse, jede Entscheidung, die ich treffe, beruht auf Wahrheit. Da ist nichts Böses drin, keine Lüge. Da ist nichts, was jemandem wehtut oder verletzt, nichts, was krank macht. Ne? sondern ich bin sogar die Wahrheit. Und ich bin die Gnade. Und diese Pfade, die Jesus geht, das ist mein Pfad, mein Weg. Und diesen Weg kann man nur begehen, wenn man seine Gnade annimmt. Und diesen Weg, auf den kann man nur bleiben, wenn man in seiner Gnade und Gerechtigkeit und Wahrheit steht. So, ich fühle mich manchmal wie so ein Krüppel, der hinterher krüppelt, hinter Jesus. Ne? So, aber das bin ich. Ne? Und Jesus ist aber der, der die Kraft hat, alle Krüppel dieser Welt zu ziehen. Und zu schleifen, wenn es sein muss. So, oder zu heilen, wenn es sein muss. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Wahrheit. Für die, welche seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Was ist unser Bund? Unser Bund ist, dass wir zu Gott gekommen sind, haben gesagt, Bund bedeutet Vertrag. Hey Gott, ich mache einen Vertrag mit dir, du hast den mit mir gemacht, okay, und ich muss jetzt unterschreiben. Und wir haben uns gut durchgelesen, aha, Jesus Christus für meine Sünden gestorben, ich muss mir selbst sterben, ich muss das neue Leben annehmen und ich werde dann ewig leben mit Gott. Aber ohne Jesus geht's nicht, also ich muss ihn annehmen als mein Opfer. Klingt gut. Ich unterschreibe. Und sobald wir unsere Unterschrift gesetzt haben, unter diesem Bund, den Gott mit uns gemacht hat, haben wir den Bund mit ihm beschlossen und sind gestorben. So, und wie versprochen, Gott ist die Wahrheit und hält seinen Vertrag, bumm, waren wir wieder da. Ganz neu und anders. Er ist der Bund. Und wer den Bund bricht, kann nicht mehr auf den Weg der Gerechtigkeit gehen. Ne? Und auf die Gnade kann nicht nochmal zugegriffen werden, sondern bin verrutscht. Und seine Zeugnisse bewahre. Und was sind die Zeugnisse? Das ist das Wort, das wir haben. Das ist das, was Jesus gelehrt hat. Das ist das, was er durch seine Jünger lehrt und das ist das, was er durch uns lehrt. Sein Zeugnis. Und auch da sagt Jesus, keinen Punkt möchte ich verändert haben. So, wer irgendwas hinzufügt zu meinem Wort oder wegnimmt, so, der ist verflucht. So, von daher, wenn ich andere Lehren höre oder wenn ich in eine Situation komme, wo ich in Kompromiss bin mit dem, was Gott denkt, ne, dann muss ich einfach sagen, tut mir leid, da kann ich nicht mitgehen. Da denkt Gott anders. Und ich finde, er denkt gut. Und wenn da Christen kommen und sagen, ja, aber Nächstenliebe und wir müssen uns doch selber lieben und uns vereinen, ne, zu so einem, weiß nicht, was das werden soll, so ein Hippies oder keine Ahnung, so ein, ne, dann kann ich nur sagen, nein, es tut mir leid, damit kann ich nicht einhergehen. Ich liebe dich, ich diene dir, wenn du Probleme hast, helfe ich dir, ne, so ein, aber ich selber mache keinen Kompromiss mit dem Zeugnis, das Jesus mir gegeben hat, weil er ist nun mal so. Ja, dann bist du auch nicht gut, nicht richtig. Gut. Dann bin ich das in deinen Augen nicht. Aber ich möchte den Weg nie verlieren. Ja, und ich bitte dich, dass du uns segnest, dass wir immer auf dem Weg bleiben. Egal was kommt und was verlangt wird, dass wir den Mut haben, die Liebe an dir festzuhalten, Herr. Zeiten sind so schwer und es wird immer schwerer und ja, aber für dich lohnt es sich sehr. Um deines Namens willen, o Herr, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. Ja. Und das ist doch das Tolle, oder? Selbst wenn es passieren würde, aber das passiert halt nicht, weil dann wäre Gott nicht mehr perfekt. Dann hätte er einen Fehler, weil er sich korrigieren muss. Aber selbst wenn Gott kommt und sagt, dir vergebe ich diesmal nicht. Diesmal nicht. Die Sünde vergebe ich nicht mehr. Hast du zu oft gemacht. Du Loser. Ne? Dann würde Gott seinen Namen beschmutzen. Entehren. Entheiligen. Weil er hat nun mal den Bund geschlossen. Vertrag muss gehalten werden. Ne? Und in dem Vertrag war keine Klausel, auch wenn Stefan zu oft sündigt, ist er aus dem Vertrag, kann ich Gott, der Schöpfer, aus dem Vertrag wieder rausgehen. Nee, steht da nicht. Christen sagen das, ja. Menschen, aber das ist Schöpfung. Auch der Schöpfer sagt das in seinem Wort nicht. So, außer eine Klausel gab es, ich kann mich selbst entscheiden, von diesem Vertrag wieder wegzugehen. Das ist Freiheit, oder? Ich muss gar nicht bei dem Chef verbleiben, aber er ist gebunden. So. Und ich liebe das so. Er ist da und er wird da bleiben, auch wenn ich untreu bin. Aber ich will nicht untreu sein. Um deines Namens will nur Herr, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er weist ihm den Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen und sein Same wird das Land besitzen. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten. Und sein Bund lässt er sie erkennen. Willst du Geheimnisse hören aus der Bibel? Willst du verstehen, was das ist? Ich weiß nicht, ich habe die Bibel ohne Heiligen Geist gelesen, bevor ich gerettet war. Und das war 1. 2. Mose interessant. Und dann dachte ich, da lese ich was anderes. Oder guck Fernsehen. Ne? Waren halt Worte, Geschichten, aber ja, da kenne ich interessantere Geschichten, ehrlich gesagt. Mit mehr Action. So, ne? So. Und dann kam der Geist in mich. Ne? Und auf einmal war es viel mehr als nur eine Geschichte. Auf einmal war ich da drin. Eine lebendige Geschichte. Kennt ihr den Film? Die lebendige Geschichte? Nee, war das so? Kennst du? Na, ist doch egal. Ach, die unendliche Geschichte. Na gut, vergesst es. Wird ein neuer Film. Aber auf einmal wird es lebendig und ich merke, oh, das hat was mit mir zu tun. Und auf einmal bekommt ein Vers richtig Tiefe und ich kann auf einmal sehen, das ist ein Geheimnis. Und jetzt ist es keins mehr, weil es ist offenbart. Jetzt verstehe ich, warum. Und je mehr du Zeit verbringst und der Geist dich lehrt und du dich lernen lässt, intensiv und persönlich von Gott selber, der es geschrieben hat, der dabei war, so siehst du immer mehr diesen roten Faden. Und du wirst tiefer. Und dein Gott wird größer. Und du wirst kleiner. Und freier. Und heiliger. Für die, die den Herrn fürchten, die sagen, du bist der Schöpfer, also sag mir, was richtig ist. Für die, die den Schöpfer fürchten und Gottesfurcht haben und sagen, ich bin Geschöpf, du bist Schöpfer, ich bin Ton, du bist der Töpfer. Form und mach doch, was du willst. Du machst es eh. Aber ich möchte dabei sein. Und ich möchte erleben. Und ich möchte verstehen, warum du jede einzelne Falte in mir so formst. Ich möchte was Schönes werden. Ne? Und Gott hat gesagt, ja, manche Gefäße sind zur Unehre, andere zur Ehre, die er geformt hat. Also manche sind Kloß. Ne? Daraus würde ich meinen Kaffee nicht trinken. Ich versuche nicht mit der Hand ranzukommen, wenn ich es putze. Ne? Selbst ein neues Klo ist ein Klo. Ne? So ein, oder eine Klobürste. Selbst eine neue Klobürste ist eine Klobürste. Ne? Ich würde die nicht auf die Idee kommen, die Haare zu kämmen oder Zähne zu bürsten. Ne? Das ist ein Klobürste. Ne? So ein, ist ein Gefäß, das wichtig ist, das wir brauchen, aber es ist nicht gerade ein Gefäß der Ehre. Ne? Auch dann ist da das Waschbecken. Ne? Oder der Wasserhahn. Ein Gefäß der Ehre. Ne? Das ist Reinheit. Du machst es an, du, all der Dreck und all der Mist geht ab. Ne? Du machst es zu. So ein. Und so ist es auch so. Ich kann, Gott will mich formen und ich weiß, dass er mich nicht zum Gefäß der Unehre gemacht hat. Weil wir sind Gesegnete und wir sollen Früchte bringen. Wir sollen seine Schönheit wieder glänzen und Gott wird sich nicht als Klo offenbaren. Oder als Pissoir oder als irgendwas anderes. Und trotzdem habe ich schon Menschen gesehen, die sagen, im Namen Jesus kämpfe ich und für mich sind es einfach nur Klos. In meinen Augen Gefäße der Unehre. Die zwar rennen im Namen des Herrn, aber das ist nicht die Schönheit und die Reinheit, diese Gnade, diese Milde, diese Barmherzigkeit Jesu, die ich kennenlerne in seinem Zeugnis, das er mir gibt. Sie sagen zwar, das ist im Namen Jesu, aber für mich stinkt es wie Kacke. Das stinkt nicht, das riecht nicht nach diesem Duft, den Jesus versprüht, ne? Dieser liebliche, was war das hier? Salböl, ne? So dieser Geruch, ne? Wo du hinterher schwebst, so. Sondern es stinkt. Ja, ich will dich kennenlernen. Ich muss bleiben in deinem Zeugnis und dich kennenlernen, so wie du bist. Wo waren wir jetzt? Sicher?
Nee, das hatten wir schon 14.
Ja, hat man. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten. Und sein Bund lässt er sie erkennen. Vers 15. Wir sind gleich fertig. Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Denn er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Und doch da, so viele Situationen, wo man einfach, manche Menschen haben weniger Menschenfurcht. Ich bin weicher, ich habe Menschenfurcht. Ich denke mal, alle wollen mir was Böses. Und früher war das richtig extrem. Und dann kamen noch die Drogen dazu. So, und dann hat sich das sehr verstärkt. So weit, dass ich niemandem mehr vertrauen konnte, nicht um meine Eltern. Jeder hat mir eine Falle gestellt. Jede Polizei, die da vorbeigefahren ist, wollte nur mich. Jeder, der nett war, irgendwie hatte irgendwas im Hinterkopf. Angst. Und ich finde es so schön, weil seit ich mit Gott gehe, gibt er mir mehr und mehr, Jahr um Jahr, mehr und mehr Ruhe. Und selbst diese Angst ist noch da. Ne? Das hat er nicht geheilt, sondern das ist geblieben. Aber ich habe ihn so weit besser und besser kennengelernt, dass ich das immer mehr kontrolliere. Mit der Wahrheit. Ne? Dass ich mir dann denke, manchmal, wenn ich die Angst kommt, so zurückkommt, dass ich sage, wenn ich das Bild jetzt hier nehme, von dem Netz, ne, das jemand stellt, selbst wenn der mir was Böses will und selbst wenn die hinter meinem Rücken irgendwas Böses planen und machen oder selbst wenn es die nicht gut mit mir meinen, ne, und das eine Falle ist, wie steht's hier? Dann wird er meine Füße aus dem Netz ziehen. Ne? Gott gibt Sicherheit und Ruhe und Frieden. Egal, was mir ein Mensch tun will, es kann nicht schlimm genug sein. Also es kann nicht schlimm sein, weil das Schlimmste, was ein Mensch mir tun kann, sagt Paulus, ne, das glaube ich jetzt einfach mal, ist mich zu töten. Also mein Leib zu töten. Dieser Körper, der mich trägt hier. Ne. Ist doch schön, dann bin ich gleich bei Jesus, sagt er. Weil Sterben ist ja für mich Gewinn. Ne. Ich finde es so schön, wir müssen uns um gar nichts sorgen. Auch ein Arbeitskollege vielleicht, der uns nicht mag, ne? Oder sonst irgendwas. Ein Dozent, der mit unseren Ansichten überhaupt nicht übereinkommt. Ne? Egal was es ist, irgendwelche Leute, die schlecht reden und man hat Angst, dass man das nicht bekommt oder dort nicht, ne? So sich outet oder so, ist total egal. Weil alles ist in Gottes Hand und mir kann nichts passieren. Er hat einen Plan schon fertig mit jedem von uns und genauso wird er laufen. Egal, was die anderen machen. Und ich finde es so schön, weil es gibt so eine Ruhe und so eine Stärke. Ne? Aber was sein muss, ist, meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Jesus hat es gesagt. Verlass mit deinen Augen dieses Vergängliche, alles, was passieren könnte. Es könnte das und das kommen. Ne? Das und das und da und da. Und guck mal, wenn du alt bist, du hast keine Lebensversicherung. Du musst Flaschen sammeln. Na, dann sammle ich Flaschen, wenn Gott das will. Aber Jesus sagt, all die Sorgen, guck da gar nicht drauf. Sei naiv und dumm. Und damit bist du der Cleverste im Himmel. Gucke auf die Ewigkeit, auf mich. Na, hat er doch gesagt. Denn ich sorge für alles. Und das ist doch schön, oder? Ich heb meine Augen auf zur Ewigkeit. Und was ist da? In der Ewigkeit gibt es keine Zeit. In der Ewigkeit gibt es keinen... Gibt es keine Furcht oder Sorgen oder Nöte, so weil alles ist überschaubar, alles ist da. Da gibt es keine Grenzen wie für mich hier. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Gott ewig ist oder wie Ewigkeit ist, ne, weil ich in der Zeit bin. Ich bin zu klein dafür, mein Kopf, ne, mein Verstehen. Aber ich weiß, dass es eine Ewigkeit gibt und ich weiß, dass er in der Ewigkeit sitzt und alles überschaut. Was gestern war, was morgen kommt, was jetzt ist. Es gibt eine Sicherheit. Ich muss den Finger drauf halten. Ich habe so viel angestrichen, dass alles weg ist. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und ich bin elend. Und ich kenne das. Ich habe eine Familie, eine tolle Frau, ich habe Freunde, ich habe Gemeinde und trotzdem fühle ich mich oft einsam. So wie ganz offen kann ich mit niemandem reden. Oder mir kann gerade kein Mensch helfen in der Situation. Ne? Einsam einfach, so ein Elend, arm, so wie ich schaff's nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe keine Hoffnung mehr, da komme ich nicht drum weg. Und da, wo viele versagen und sich dann umbringen oder zum Psychiater rennen oder sonst was, da haben wir halt unseren Schöpfer. Und wir können hingehen und sagen, ich bin gerade einsam. Ich bin gerade echt am Ende, elend. Ich bin Wurm, ein Häuflein. Ne? So ein also wende dich zu mir, bitte. Dann bin ich nicht mehr einsam. Und dann weiß ich, dass ich kostbar bin, bitte. Weil du mich dran erinnerst. Wende dich zu mir. Sei mir bitte gnädig. Schenk mir das. Denn ich fühle mich gerade einsam und, ja, und schwach und leer. Vers 17. Die Ängste meines Herzens haben sich vermehrt. Und ich kenne das. Wenn ich mit Gott rede, dann ist er immer da und immer treu und immer groß. So wie hier. Ne? Aber trotzdem sehe ich auch mich da auf dem Gebetslager und ich bin oft zerbrochen. Und habe Angst. Und merke, wie jeden Tag die Angst irgendwie größer wird, obwohl jeden Tag auch die Wahrheit größer wird. So, aber das sind Zeiten, die sind wichtig. Das sind Zeiten, wo wir Gott kennenlernen und im Nachhinein werden wir sehen und sagen, Mensch, alle Puzzleteile ergeben ein Ganzes, macht Sinn. Das war alles so nichtig für mich in meinen Augen und alles, jeder Tag war irgendwie unwichtig. Und doch jetzt im Nachhinein sehe ich, jede Begegnung, die ich hatte und die nach nichts wirkte, kommt zusammen zu was Großem. Ne? Aber wende dich zu mir, Herr. Die Ängste meines Herzens haben sich vermehrt. Führe da mich heraus aus meinen Nöten. Führe du mich. Nimm mich an meine Hand. Führe mich da raus, Herr. Siehe an mein Elend und mein Leid und vergib mir all meine Sünden. Also er hat gesündigt und deswegen muss er vielleicht das ausbauen, ich weiß nicht. Vergib mir alle meine Sünden. Sieh an, meine Feinde, denn es sind viele und sie hassen mich grimmig. Bewahre meine Seele und rette mich. Doch das habe ich so oft gebetet. Bitte verlass mich nicht. Ja, die größte Angst, die ich habe, ist, dich zu verlassen. So, dass du mich verlässt. Rette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich vertraue auf dich. Lauterkeit und Redlichkeit mögen mich behüten, denn auf dich harre ich. O Gott, erlöse Israel aus allen seinen Nöten. Und das ist schön, weil er hat für sich gebetet und er hat vor Gott geweint. Er wurde von Gott gestärkt in seinen Gebeten. Ne? So, und so oft merken wir das gar nicht, dass der Heilige Geist auf einmal redet und uns Erinnerungen gibt. Für uns ist es normal in dem Moment. So, und doch ist es Gott, der uns da gerade aufbaut. Ne? So, und uns erinnert. Und das ist schön, weil David sitzt da in seinem Chaos, aber er guckt auch auf alle anderen. Auf den ganzen Leib. Und doch das ist wichtig, so, weil oft sehe ich nur mich in meinem Glaubensleben. Ne? So. Und der Kampf ist stark, ne? So, aber das ist eben, ne? Er sagt doch, o Herr, o Gott, erlöse Israel aus all seinen Nöten. So, füreinander kämpfen. Und ich freue mich schon auf Vers 27, das ist auch einer von meinen Lieblingsversen, Psalm 27, Vers 4. Eines erbitte ich von dem Herrn, und damit schließe ich, eines erbitte ich von dem Herrn, und nach diesem will ich trachten. Dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen. Und zweitens, ihn zu suchen in seinem Tempel. So, und das ist David sein Herz. So, und ich bin mir sicher, das ist auch unser aller Herz. Von daher, ja, danke ich dir, dass wir dir vertrauen können, dass du treu bist und uns liebst, dass du uns erhebst. Und selbst in Zeiten, wo wir nicht laufen können, wo wir nicht sehen können, das nicht sehen wollen vielleicht sogar, dass du alles führst und wir in deiner Hand sind und ja, du es gut mit uns meinst. Zeiten, wo wir uns allein fühlen, in Zeiten, wo es schwer ist, wo man traurig ist, wo man nur weinen könnte, in Zeiten, wo man einfach sich elend fühlt, so in Zeiten, wo es nicht gut läuft. Und dass auch da du zu uns redest und wir nur dich suchen müssen. Wir wissen, du bist da, weil du uns liebst, weil du uns erkauft hast, weil du einen Bund gemacht hast, den du nicht brechen kannst. Und ich bin nicht bereit, diesen Bund zu brechen. Und ich danke dir, dass du das auch nicht bereust. Ja, du hast so viel gegeben. Und ich danke dir für dein Zeugnis und für dein Wort. Dass du uns Worte gegeben hast und gelassen hast, dass wir nicht jetzt hier sitzen und ausmalen dürfen, wie du denkst und wie du aussiehst. Weil ich habe so viele Christen schon kennengelernt und was da rauskommen würde, mir nicht gefallen, glaube ich. Nee, sondern wir haben ein beständiges Wort, wir haben ein Zeugnis von dir persönlich und da können wir drauf bauen und da bist du wirklich ein Gott der Gnade und ein Gott, der es gut meint mit uns. Ein Gott, der Segen schenkt. Ein Gott, der nicht will, dass nur eine einzigste Seele verloren geht. Aber auch ein Gott, der akzeptiert, dass jeder seinen Glauben hat. Ein Gott, der uns gehen lässt in unseren Entscheidungen. Auch wenn es dir wehtut, aber trotzdem akzeptierst du unsere Ansicht vom Leben. Also gib uns auch den Frieden damit, mit dem zu leben, dass jeder sein Glauben lebt, sein Leben lebt, Herr. Weil du tust es. Ja. Und ich danke dir für den Abend und ja, für dein Wort, Herr. Und ich habe in den letzten zwei Liedern bitte ich, dass du redest und ja, nicht nur durch mich redest. Ich danke dir. Amen.